Wir hören den Bibeltext für die heutige Predigt. Der kommt aus Philipper 3b bis 14 und 20 bis 21. Ihr könnt auf Seite 5 mitlesen. Wir sind stolz, dass wir zu Christus Jesus gehören. Äußerliche Vorzüge spielen für uns dabei keine Rolle. Obwohl ich mich selbst durchaus auf solche äußerlichen Vorzüge berufen könnte. Wenn sich also irgendjemand auf seine äußerlichen Vorzüge berufen will, könnte ich das erst recht. Ich wurde am 8. Tag beschnitten. Ich gehöre zum Volk Israel, zum Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer und ich stamme von Hebräern ab. Nach dem Maßstab des Gesetzes war ich ein Pharisäer. Nach dem Maßstab meines Einsatzes war ich ein Verfolger der Gemeinde. Nach dem Maßstab der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, war ich untadelig. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Ja, wirklich. Ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Mein Gewinn ist Christus. Zu ihm will ich gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich tue eines, ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Wir haben aber jetzt schon Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. Er wird unseren erniedrigten Leib verwandeln, sodass er seinem eigenen Leib gleicht. An diesem Leib wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Dazu hat er die Macht, wie er auch die Macht hat, sich alles zu unterwerfen.
Zu Beginn der Predigt spreche ich ein kurzes Gebet. Gott, vielen Dank für diesen dichten Text, der von dieser Auferstehungskraft erzählt. Und wir bitten, dass wir etwas davon heute ja schmecken und spüren und uns denken können, wie das für uns heute relevant werden kann. Amen. Vielleicht kennst du diese Werbung auf YouTube oder Social Media. Zumindest mir wird sie irgendwie nach wie vor sehr regelmäßig ausgespielt, in der meistens Männer vor teuren Autos stehen, mit teuren goldenen, silbernen Uhren am Handgelenk oder in irgendwelchen schicken, glasverbauten Eckbüros und dir versprechen, ich kann dich erfolgreich machen. Ich kann dir helfen, dass du ein Leben in finanzieller Freiheit bekommst, ein zufriedenes Leben, eine bessere Karriere, Umsatzzahlen, von denen du heute nur träumen kannst. Klick einfach auf den Link und kauf mein Programm. Und einer der Gründe, warum diese Videos ja scheinbar irgendwie funktionieren, nach wie vor und immer wieder, warum Menschen da drauf klicken und tatsächlich wahnsinnig viel Geld für sowas und vergleichbare Angebote ausgeben, ist ja, dass diese Leute dann meistens auf ihr eigenes Leben zeigen. Ja, die stehen dann oft so, weiß ich nicht, vor ihren Privatjachten oder eben in schönen Büros oder vor ihren teuren Luxusautos und sagen, schaut her auf mich, bei mir hat's ja auch funktioniert. Ihr könnt mein Leben als Exempel angucken und könnt daran sehen, wenn ihr das macht, was ich gemacht habe, kann es euch so gehen wie mir. Sie sind quasi so selbst das lebende Zeugnis dafür, der Beweis dafür, dass das, was sie dir verkaufen wollen, auf jeden Fall funktioniert. Und da ist ja was dran. wenn man sich das mal irgendwie andersrum vorstellen würde. Jemand dreht solche Videos auf einem klapprigen Moped in einer Bruchbude mit schief sitzenden Klamotten, mit lauter Mottenlöchern drin und verspricht dir zu wissen, was das Erfolgsgeheimnis ist. Und bei 2 Google-Recherchen weiß man, dass der Mann selbst knietief in Schulden steckt. Das würde ja niemand kaufen. Niemand würde sich davon irgendwie Motivation oder Inspiration abholen. In der Vorbereitung auf die Predigt, bei der Beschäftigung mit diesem Text, den Paulus schreibt, habe ich mir gedacht, ein bisschen so ist es aber bei Paulus. Paulus spricht in diesem Text von irgendwie Kraft und von Hoffnung, von einem Siegpreis, irgendwie von großen Zielen eigentlich, nach denen er sich weiter ausstrecken will. Aber wenn man sich mal nur die Fakten anguckt, dann ist das ganz schön seltsam. Paulus schreibt diese Zeilen, während er im Gefängnis sitzt, schon wieder, nachdem er eigentlich das, was mal eine vielversprechende Karriere war, weggeworfen hat. Und als er objektiv gesehen kein Leben hat, von dem man sich auf den ersten Blick denkt, dass das besonders kraftvoll und attraktiv aussieht oder so. Aber er sagt eben, jetzt, obwohl all diese Umstände objektiv betrachtet nicht gut sind, jetzt ist sein Leben so reich und so schön wie nie zuvor. Und er will die Leute in Philippi inspirieren, auch so zu leben. Man kann sich fragen, also Hand aufs Herz, Paulus, so weißt du überhaupt, wovon du sprichst? Der Grund, warum Paulus sowas behauptet, solche Claims macht, ist das, was wir heute feiern. Ostern. Weil Paulus behauptet, dass durch Ostern, also dadurch, dass Gott Jesus vom Tod auferweckt hat, Paulus Zugang hat zu einer Kraft und zu einem Leben, das tatsächlich so viel besser und größer und schöner ist als alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Dass Ostern die Maßstäbe, was für ihn ein erfolgreiches und ein inspirierendes Leben ist, vollkommen auf den Kopf gestellt hat und verändert hat. Und das ist das, worüber ich heute an Ostern nachdenken will. Inwiefern die Botschaft von der Auferstehung von Jesus nicht nur das Leben von Paulus verändert hat und seinen Blick auf sein eigenes Leben vollkommen auf den Kopf gestellt hat, sondern inwiefern das auch unser Leben verändern kann. Und es ist vor allem ein Satz, auf den ich mich da konzentrieren will, an dem ich mich so ein bisschen abarbeiten will in dieser Predigt. Es ist Vers 10, ihr habt ihn gerade gehört, lest ihn gern nochmal mit. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Das ist ein Satz, der mich wieder neu bewegt hat in der Vorbereitung, diese Sehnsucht danach, Auferstehungskraft zu erfahren im eigenen Leben. Die Sehnsucht vielleicht nach Neuanfang, nach Kraft, nach irgendwie Aufbruch, was da drin steckt. Und was ich so faszinierend bei Paulus finde, ist, dass er damit sozusagen wie von so seinem eigenen privaten Ostern spricht. Dass Paulus davon spricht, wie Ostern und die Auferstehung von Jesus eben nicht einfach ein historisches Datum war, ich habe das vorhin bei der Begrüßung schon gesagt, sondern dass Ostern eine Kraft ist und kein Datum. Dass Ostern etwas ist, was in sein Leben eingesickert ist und angefangen hat, es zu durchdringen, und nicht einfach etwas ist, wo wir einmal im Jahr darüber nachdenken, was mal irgendwann irgendwie passiert ist. Und wie diese Osterkraft eben unser Leben verändern kann, was Paulus dazu sagt, wie das Dinge verwandeln und zum Blühen bringen kann, wo diese Auferstehungskraft uns berührt, darüber will ich nachdenken. Und zwar in 3 gedanklichen Schritten. Der erste Punkt, inwiefern Ostern uns selbst verwandelt, wenn diese Auferstehungskraft uns berührt. Inwiefern Ostern zweitens unseren Blick auf Leiden verwandelt und drittens, inwiefern es unsere Hoffnung für diese Welt verwandelt. Es verwandelt, erster Punkt, uns selbst. Was heißt das zu sagen, dass diese Auferstehungskraft einen selbst verwandeln kann? Was ich damit meine ist, dass unser Leben durch Ostern ein neues, völlig anderes Fundament bekommt. Dass das, was man vielleicht mit den Worten so Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen oder Identität bezeichnen würde, dass all das ein neues Vorzeichen bekommt durch die Begegnung mit Jesus als dem Auferstandenen. Das ist etwas, was sich nicht nur hier bei Paulus findet, sondern auch in den ganzen anderen Berichten und Stories, die von der Auferstehung erzählen, auch in den Evangelien, also den Lebensberichten und Biografien über das Leben von Jesus. Immer wenn es dort sozusagen über diese Ostergeschichten geht, dann merkt man schon da, wie sich das Leben anfängt zu verändern von den Menschen, die Jesus, dem Auferstandenen, begegnen. Und was da bei all diesen Stories und auch in diesem Text immer wieder so deutlich wird, ist, dass der Glaube an die Auferstehung eben nicht in erster Linie eine Theorie ist oder die Frage, hältst du es für wahr oder nicht wahr, dass das Grab leer war und dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Sozusagen wie so eine Art Faktenwissen. Ja, weißt du das? Glaubst du das? Hältst du das für wahr oder nicht? Das gehört bestimmt auch dazu und es gibt viele gute Gründe, das für die plausibelste Erklärung zu halten, was an Ostern passiert ist. Aber am Ende ist das, was das Leben der Menschen verändert, mehr als nur zu wissen, das Grab ist leer. Mehr als nur zu wissen, dass Ostern ein Datum war, das wirklich passiert ist. Sondern entscheidend ist das, was Paulus hier eben so ausdrückt, die Kraft der Auferstehung in seinem eigenen Leben zu erfahren. Ich war mit 16 Jahren das erste Mal in meinem Leben in einem Urwald, in einem Regenwald, mit einer Gruppe damals in Ecuador auf so einem Einsatz. Und wir sind da so reingeflogen in so ein ganz entlegenes Dorf mit so Chestnut-Maschinen irgendwie. War sehr abenteuerlich, war sehr schön, sind dann da irgendwo gelandet, so wirklich mitten im Busch. Und ich weiß noch, dass es mir nicht möglich war, auf Fotos dieses unfassbare, satte Grün festzuhalten, wie dieser Regenwald in echt, in Natur sozusagen aussieht. Und auch immer, wenn ich davon erzähle oder darüber berichtet habe oder sowas, habe ich gemerkt, wie unmöglich es irgendwie war zu sagen, wie sich die Tiere dort wirklich anhören und wie sich das anfühlt, in dieser krassen Natur zu stehen, weil es irgendwie nicht möglich war, das einfach nur auf Fotos oder mit Fakten oder wie auch immer zu erzählen und zu vermitteln, was das bedeutet. Man kann wahnsinnig viel über Regenwälder und Tierarten und Flora und Fauna und sonst was alles lernen. Und man kann sich toll gemachte Dokus angucken über Ecuadors Regenwälder. Aber es ist nicht das Gleiche, wie das zu erfahren, wie es ist, in diesem Regenwald zu stehen, mit seinen eigenen Augen dieses Grün zu sehen, den Regen auf der Haut zu spüren oder die Tiere mit den eigenen Ohren zu hören. Erfahrungswissen ist etwas, was tiefer geht als Faktenwissen. Das eine ist nicht unwichtig, aber die Einladung von Ostern ist, dass, weil Jesus lebt, weil er vom Tod auferstanden ist, wir ihm auch heute begegnen können, persönlich. Das meine ich damit, wenn ich sage, Ostern ist mehr als ein Datum. Es ist eine Möglichkeit, Jesus zu begegnen, dem Auferstandenen, und zu erfahren, wie das unser Leben verändern kann. Und wie verändernd und besonders das ist, drückt Paulus an ganz vielen Stellen hier im Text aus. Er sagt, es ist das Höchste und das Beste, was er erfahren hat in seinem Leben, Christus zu begegnen, Christus zu erkennen, heißt es an einer Stelle hier. Und dieses Wort erkennen im Griechischen ginoskein ist ein Wort, das eben auch nicht einfach nur meint, dass man etwas irgendwie studiert und verstanden hat oder so ähnlich, sondern eigentlich ist es ein sehr intimes Beziehungswort, das Paulus nennt. Wenn er sagt, er hat Christus erkannt, dann ist das etwas ganz eng Verknüpftes, Verbundenes, wovon er spricht. Es ist das gleiche Wort, das an anderen Stellen dafür verwendet wird, um die Intimität zu beschreiben, wenn zwei Menschen miteinander schlafen. Es ist so nahe, so verbunden zu sein. Paulus sagt, das ist das, was er erlebt hat in der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Dass etwas ihm so nah gekommen ist, dass er so verbunden war oder so verbunden ist mit Christus, dass das die wichtigste, definierendste Beziehung seines Lebens geworden ist. Sogar so weit, dass diese Beziehung ihm einen völlig neuen Blick auf sich selbst geschenkt hat, auf seine Identität, auf sein Selbstbewusstsein, dass all das neu definiert wurde, neue Maßstäbe bekommen hat, was es für ihn bedeutet, er selbst zu sein. Genau darum geht es ja in diesen Versen am Anfang des Textes, um die Frage, wer oder was uns eigentlich definiert. Was die Antwort auf die Frage ist, wer bin ich eigentlich, was bin ich wert, woher weiß ich, was ich wert bin oder wer ich bin. Und so wie Paulus hier vorgeht, beschreibt er, wie so ganz viele kleine Bausteine und Elemente, wie so Mosaiksteine, die sich zusammensetzen zu einem Bild, das er früher von sich hatte und so vor sich hergetragen hat. Vers 5 und Vers 6 vor allem. Dass er eben schon am achten Tag beschnitten wurde, dass er zum Volk Israel gehört hat, zum Stamm Benjamin. Man muss wissen, in der Zeit damals konnten eigentlich nur noch die wenigsten Juden und Jüdinnen überhaupt ihren Stammbaum zurückverfolgen. Und Paulus ist einer, der das noch kann, der eben nach dem Maßstab des Gesetzes ein Pharisäer war, also einer, der es besonders streng und ernst genommen hat, nach Gottes Willen zu leben, der alles getan hat, sagt er, was das Gesetz fordert, der untadelig war, der nach außen echt was vorzuweisen hat, so ein CV hat, den man gerne bei LinkedIn einstellen würde, der sozusagen in den Ohren von jüdischen Menschen im ersten Jahrhundert ein unheimlich beeindruckender Mann war. Und er zählt noch nicht mal alles auf, was er aufzählen könnte hier. Wir wissen aus anderen Stellen, dass er ein Protégé eines der einflussreichsten jüdischen Gelehrten damals war, Gamaliel. Dass er in Jerusalem gelebt hat und dort Teil des wichtigsten religiösen Gremiums seiner Zeit in Jerusalem war. Also Paulus hat echt für seine Peer Group, für die, deren Maßstäbe ihm was bedeutet haben, Karriere gemacht, konnte was vorweisen. Er war wer. Und jetzt sagt er aber, all das ist für ihn aus heutiger Perspektive, nach der Begegnung mit dem Auferstandenen, nur noch Dreck, nichts mehr wert. Ich lese nochmal Vers 7. Alles, was mir damals als Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Paulus behauptet, dass weil er Jesus dem Auferstandenen begegnet ist, nicht nur seiner Idee oder einer Philosophie, nicht nur seinen Jüngerinnen und Jüngern, sondern ihm selber, dass all das seine Perspektive völlig verändert hat. Und dass es eben im Kontrast dazu, so eng mit Jesus verbunden zu sein, alles andere, was ihn früher ausgezeichnet hat, wertlos geworden ist. Jetzt sind die Dinge, die Paulus hier nennt, an sich bestimmt nicht schlecht, sogar gut, sehr gut. Und Paulus wird sich weiter sein Leben lang als frommer Jude an diese Gesetze, an die Tora gehalten haben. Die waren ja nicht an sich schlecht. Der Punkt ist, dass Paulus den Kontrast hier so betont. Im Vergleich damit, Jesus zu begegnen, ist all das nur noch wertloser Dreck. Ich weiß nicht, ob ihr das so aus eurem Leben bestätigen könnt, wenn man irgendwie in andere Länder reist, wenn man sich anfängt mit Locals irgendwie zu unterhalten und so ein paar Brocken der Sprache vor Ort lernt, ist aus irgendeinem Grund eine der ersten Dinge, die man meistens lernt, so Kraftausdrücke. Und falls ihr euch mal in der Verlegenheit findet, mit einer Zeitmaschine ins antike Griechenland zurückgebracht zu werden, könnt ihr euch auf Paulus berufen, dass ihr hier einen richtigen Kraftausdruck gelernt habt. Weil Paulus spricht davon, dass es nicht einfach nur Dreck ist, dass es ein bisschen glatt vielleicht, sondern eigentlich ist das Wort für Exkremente, für Kot. Skyballon im Griechischen. Könnt ihr euch schon mal merken und mitnehmen. Skyballon, so, das klingt auch nach was. Paulus sagt, all das ist nur noch Skyballon. Nur noch Dreck. Und Paulus geht hier sprachlich so vor, wie ein Buchhalter vielleicht vorgehen würde. Das ist so die Terminologie. So als würde er links eine Spalte haben mit dem, was er vorzuweisen hat, mit seinen Gewinnen, und rechts eine Spalte mit seinen Verlusten. So eine Gewinn-Verlust-Gegenüberstellung. Und er sagt, früher waren all diese Dinge in meiner Gewinnspalte, auf meiner Habenseite. Aber jetzt, wo Christus auf meiner Habenseite steht, ist all das rübergerutscht in die Verlustspalte. Mein Gewinn ist Christus, sagt er. Warum? Weil Paulus erkannt hat, dass all diese anderen Dinge nichts sind, was letztlich sein Leben als Fundament tragen kann. Dass all diese Dinge nichts sind, worauf es sich lohnt, seine Identität und seinen Selbstwert und sein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und er sagt, er hat wie ein neues Fundament für sein Leben bekommen und damit eine Perspektive, was in seinem Leben alles Deko ist und schöne Dinge und Wände, die man aber im Zweifel auch wieder irgendwie einreißen oder versetzen kann, und was wirklich essentiell ist und was trägt. Paulus hat erkannt, dass wenn dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein darauf aufbauen, wenn dein Fundament das ist, was du vorzuweisen hast, was du leistest, dass das nichts ist, was wirklich nachhaltig dein Leben trägt. Und eigentlich, wenn man sich das zu Ende denkt, ist das ja auch irgendwie logisch, dass wenn du selbst für das Fundament deines Lebens verantwortlich bist, es dir selbst aufbauen musst, dann hängt es eben auch zu 100% von dir und deinen Fähigkeiten, deinem Erfolg ab. Und das kann echt schnell kippen. Jetzt waren das bei Paulus in erster Linie diese religiösen Meilensteine eines Juden aus dem ersten Jahrhundert, was er aufzählt. Aber ich glaube, wir können das schon an uns ranholen und auch auf uns übertragen. Ich glaube, auch für uns gibt es im Mosaik unserer Identität so ganz viele verschiedene Bausteine, aus denen sich das zusammensetzt, die wir so im Laufe unseres Lebens angesammelt haben und auf die wir vielleicht auch zu Recht irgendwie stolz sind. Ich glaube aber auch für uns ist es wichtig zu erkennen, dass all diese Dinge gut sind, aber im Haus unseres Lebens am Ende Deko und nicht Fundament. Dass wir ganz viel daraus ziehen können, was wir imstande sind zu leisten und was wir vorzuweisen haben, aber dass all diese Dinge nicht dazu taugen, uns wirklich in der Tiefe zu sagen, wer wir sind. Dass wenn wir diesen Dingen genau diese Macht geben über uns, dass sie uns definieren und bestimmen, dass wir uns auf eine ganz ungesunde Weise davon abhängig machen. Letztlich davon abhängig machen, ob wir es schaffen, diese Mosaiksteine immer weiter zu ergänzen und zu bauen. Dass das eigentlich wie ein Fass ohne Boden ist und kein Fundament. Ich hatte es bewegt in den letzten Wochen, weil es schon mal vor einem Jahr in der Presse war, ein Interview zu lesen mit Wolfgang Grupp, dem ehemaligen Trigema-Chef, also riesiges Unternehmen irgendwie, hat unglaublich viel Geld verdient mit seinem Unternehmen und war auch immer wieder sehr outspoken, was Führung angeht und Homeoffice und andere Themen und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber in diesem Interview ist eine ganz andere Seite rausgekommen, eine, die mich sehr betroffen gemacht hat, sehr traurig gemacht hat, wo deutlich geworden ist, dass er ohne seine Arbeit, jetzt wo er seine Firma an seine Kinder übergeben hat, ohne seinen Posten eigentlich von seiner Persönlichkeit nicht viel übrig geblieben ist. Dass er erkannt hat, dass die eine definierende Stimme, die ihm sagen konnte, wer er ist und was er wert ist und dass er was wert ist, dass das immer sein Posten und sein Job und seine Firma war. Und dass er damit so ein Gefühl für sich selbst verloren hat in dem Moment, wo er aus der Firma rausgegangen ist. Vielleicht sind es bei uns andere Dinge. Vielleicht hast du Familie gegründet, das Leben aufgebaut, von dem du immer geträumt hast, mit Partnerschaft, mit interessanten Freunden, der Möglichkeit zu reisen, was von der Welt zu sehen, vielleicht eine einflussreiche Position, auf die du lange hingearbeitet hast, in der du echt was bewegen kannst. Gerade hier in Berlin, hier sind viele von uns, die sehr gut sind in dem, was sie so machen, die vielleicht auch zu Recht stolz sein können auf das, was sie leisten. Und nochmal, das sind gute Dinge. Das Problem ist nur, wenn diese Dinge einen Stellenwert bekommen, wo sie uns definieren und uns sagen dürfen, wer wir sind. Wenn sie Fundament und nicht nur Deko sind. Weil wenn es hier Abbrüche gibt, wenn was schief läuft, wenn nach deiner Junior-Position nicht der Senior oder der Manager kommen oder du betriebsbedingt sogar deinen Job verlierst oder eine Diagnose kommt, dich erstmal rausspült, was bleibt dann von dir übrig, wenn dein Fundament auf einmal weg ist? Paulus sagt, in der Beziehung mit Christus bekommst du ein neues Fundament, bekommt deine Identität, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein ein Fundament, das du nicht mehr verlieren kannst. Weil die Perks, weil die Dinge, die du eben in dieser Gewinnspalte jetzt hast, wenn dort Christus steht, wenn du diese enge Verbundenheit mit Jesus hast, dass du damit lauter Dinge bekommst, die du nicht mehr verlieren kannst, die anders funktionieren als all diese anderen Dinge auf der Welt. Eine Identität, die du dir nicht selber erarbeitest, sondern die dir geschenkt wird, die davon lebt, wie es Paulus ausdrückt, dass wir zu Christus gehören. Wir könnten jetzt diese ganzen Dinge angucken, die Paulus hier aufzählt, so ganz knapp nur, dass er diese Mosaiksteine neu zusammensetzt, was ihn jetzt definiert und was ihn ausmacht, was in der Gewinnspalte steht. Ist ein bisschen kryptische Sprache vielleicht, aber Paulus sagt, dass das Beste, das Schönste seines Lebens ist es jetzt eben, in Christus zu sein. So heißt das wörtlich im Griechischen, in Christus zu sein. Und ich dachte mir, das kann man vielleicht ganz gut mit etwas zeigen, was das bedeutet. Wir machen hier sonst wenig Gegenstandspredigten im Berlin-Projekt, aber an Ostern geht das mal. Aber dass Paulus sagt, in Christus zu sein, und er entfaltet das an anderen Stellen noch weiter, ist ein bisschen so wie diese Figur in diesem Wasserglas, die nicht so schwer ist, dass sie untergehen würde, zum Glück vielleicht, sondern die hier oben jetzt schwimmt. Aber er sagt, im Grunde ist es so, dass wenn jemand von außen auf Paulus, der diese Figur sein soll, guckt, dann muss er automatisch auch auf Christus gucken. Oder andersrum, wenn Gott auf Jesus guckt, auf Christus guckt, dass Paulus in Christus ist und dass Gott dann automatisch auch Christus sieht, wenn er Paulus anguckt. Also Paulus ist in Christus, er ist so eng verbunden, dass wenn ich das Wasserglas angucke, ich die Figur sehe und wenn ich diese Figur ansehe, ich gleichzeitig immer dieses Wasserglas angucke. Das ist das, was er sagt, so eng verbunden, so immersiv ist diese Erfahrung, mit Gott, mit Jesus zu leben. Und an anderen Stellen entfaltet er, dass wenn wir so in Christus sind, dass wir dann angenommen sind von Gott als seine Söhne und Töchter. Dass wenn Gott eben auf seinen Sohn, auf Jesus Christus guckt und wir in Christus sind, dass wir dann auch diesen Status von Gott verliehen bekommen. Dass wir seine geliebten Kinder sind, dass wir Teil werden dieser himmlischen, göttlichen Familie. Dass du und ich die geliebten Kinder Gottes sind, aufgenommen und angenommen und zutiefst geliebte Töchter und Söhne. Dass du dir sicher sein kannst, wenn Gott dich anblickt, dass er auf dich blickt, wie er seinen geliebten Sohn Jesus anschaut, voller Freundlichkeit, liebevoll und zugewandt. Das ist eine der Dinge, die in dieser Gewinnspalte stehen, dass wenn wir in Christus sind, wir sind Teil dieser neuen himmlischen, göttlichen Familie. Dass wir eben Zugang haben, zweitens, zu dieser Auferstehungskraft, dass du dir sicher sein kannst, dass es kein Scheitern und kein Versagen, kein Abbruch in deinem Leben gibt, was für Gott ein Hindernis wäre, um nicht einen Neuanfang schenken zu können. Dass es eben nicht auf deine Kraft dafür ankommt, sondern auf Gottes Kraft, auf diese Auferstehungskraft, die Jesus vom Tod zurück ins Leben gebracht hat. Dass dieses Fundament etwas ist, was trägt und dass diese Auferstehungskraft uns und unser Ich, unser Selbstwertgefühl verwandelt, unser Wissen darum, wer wir sind, das ist was wir eben heute erleben können. Ostern heute erleben und nicht nur auf ein historisches Ereignis gucken. Und ganz besonders können wir das dann erleben, sagt Paulus weiter, wenn unsere Umstände eben nicht nur leicht und happy sind. Das ist mein zweiter Punkt. Er ist ein bisschen kürzer als der erste. Eine neue Perspektive auf Leid. All das, was ich jetzt über Paulus und seinen neuen Blick auf sich selbst gesagt habe, wird noch mal krasser, wenn wir uns das noch mal vor Augen führen, was ich schon gesagt habe, dass er all das in einer echt eigentlich objektiv schlimmen persönlichen Situation schreibt, eben im Gefängnis. Und dass er dann trotzdem sagt, all das, was er früher hatte, diese Karriere, die er jetzt nicht mehr hat, sondern stattdessen im Gefängnis ist, all das ist es ihm wert, weil er jetzt mit Jesus verbunden ist. Er sagt, diese Verbindung ist eben noch wertvoller. Und ich habe gerade diese Dinge aufgezählt, die er durch diese Verbindung mit Jesus bekommt. Ein Kind Gottes zu sein, dieses neue Selbstwertgefühl, in dem ihm zugesprochen wird, geliebtes, angenommenes Kind Gottes zu sein. Und dann geht's aber weiter. Dann zählt er weiter auf, was man noch so bekommt oder wonach er sich noch ausstreckt, was er noch haben will auf der Gewinnspalte. Und dann kommt etwas, was erstmal wie so ein richtiger Downer klingt. Paulus sagt, ich will diese transformative Auferstehungskraft in meinem Leben, und vielleicht würden da alle noch mitgehen und sagen, ja, ich auch, her damit, wer will das nicht? Und dann sagt er, und ich will Anteil am Leben, am Leiden und Sterben von Jesus. Und das klingt ja erstmal komisch. Das klingt ja nach einem total absurden Wunsch. Auferstehungskraft, gerne her damit, aber warum sollte ich Anteil haben wollen am Leiden und Sterben von Jesus? Was meint Paulus damit? Vielleicht als erstes ist es wichtig zu sagen, was er nicht meint. Was er nicht meint ist, dass es gut ist zu leiden. Dass wir uns suchen sollen zu leiden. Dass Gott will, dass es dir ab und zu auch mal richtig schlecht geht oder so. Oder dass je mehr du leidest, desto frömmer und desto näher an Gott bist du. Das ist nicht das, was Paulus sagt. Sondern was er sagt, ist, dass er mit Christus auch im Leiden verbunden sein will. Dass er mit Christus, noch ein griechisches Wort, koinonia, im Leid haben möchte. Heute viele griechische Vokabeln, sie werden nicht in einer Woche abgefragt. Aber es ist ein ganz kraftvolles, wichtiges Beziehungswort, das Paulus hier verwendet. Auch hier wieder mit Christus im Leid verbunden sein, mit Christus Gemeinschaft zu haben, auch im Schmerz und im Leid. Paulus sehnt sich nicht nach dem Leid und nach dem Schmerz, aber er sehnt sich nach der Nähe zu Jesus. Und Paulus hat entdeckt, dass diese Nähe zu Jesus sich besonders tief im Leiden und in Schmerzen zeigen kann. Es ist nochmal wichtig zu betonen, du musst nicht leiden, um diese Beziehung zu Jesus zu haben. Aber andersrum wird ein Schuh draus, dass dort, wo du Brüche und Risse in deinem Leben hast, dort, wo du Abbruch erlebst, wo du leidest und Schmerz hast, dass das eine besondere Tiefe in deine Beziehung zu Jesus bringen kann. Warum ist das so? An Ostern, in all diesen Osterberichten, wenn Jesus als Auferstandener den Menschen begegnet, dann wird oft sehr betont, dass er auch immer noch gleichzeitig erkannt wird als der Gekreuzigte. Jesus, der Auferstandene, ist der gleiche wie Jesus, der Gekreuzigte. Jesus trägt nach Ostern die Wundmale. Er wird sogar daran erkannt, dass man bei ihm noch die Spuren der Kreuzigung sieht. Der auferstandene Jesus ist kein neuer, makelloser Jesus, sondern er ist derselbe, der gelitten hat. Was heißt das eben für uns? Es heißt, dass wenn ich leide, dass das gerade nicht bedeutet, dass Gott weit weg ist von mir, sondern dass ich genau darin einem begegnen kann, der das kennt. Jesus, der das am eigenen Leib erfahren hat, was Abbruch und was Scheitern bedeutet. Der am Kreuz gestorben ist, am Hass und der Lieblosigkeit und der Unbarmherzigkeit dieser Welt. Beides gehört zusammen, die Auferstehungskraft und die Erfahrung, dass vor Ostern aber Karfreitag kommt und man die Spuren von Karfreitag auch an Ostern noch sieht. Und ich finde das deswegen so tröstlich, weil es doch total realistisch ist. Das ist doch unsere Erfahrung, dass das Sterben nach wie vor zum Leben auch für uns dazugehört. Dass das Leiden und Schmerzen nach wie vor zu unserem Leben dazugehören. Dass Abbrüche und Verletzungen immer noch Teil von deinem und meinem Leben sind. Was bedeutet es also, die Auferstehungskraft in unserem Leid selbst dort zu erfahren? Es bedeutet nicht, dass alles immer magically gut wird wie von selbst. Sondern es bedeutet zu erleben, dass auch dort Jesus an uns festhält, dass wir auch in diesen Momenten in Christus sind, mit ihm verbunden sind, dass Jesus da ist, dabei ist. Deswegen finde ich hier auch die Reihenfolge ganz wichtig, von der Paulus spricht. Diese Leidensgemeinschaft mit Jesus ist nicht der Weg, um diese Auferstehungskraft zu bekommen, sondern andersrum. Die Auferstehungskraft ist das, was es möglich macht, auch diese Leidensgemeinschaft mit Jesus zu ertragen und sogar als Ort der Nähe zu erleben. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Nadja Bowles-Weber, einer Pastorin aus den USA. Es ist ein bisschen länger, ihr findet es auf Seite 2 und ich werde es nicht ganz vorlesen, aber ein paar Sätze daraus. Leute der Auferstehung zu sein, das bedeutet nicht, von allem Schaden gereinigt zu werden, bedeutet nicht, dass all das Schlechte, was wir getan haben oder das uns widerfahren ist, ausgelöscht wird. Auferstehung bedeutet nicht, unsere Vergangenheit umzuschreiben oder zu vergessen, was geschehen ist. Ich wünschte, so würde es funktionieren, aber so ist es nicht. Auferstehung ist keine Umkehrung. Bisschen weiter unten. Unsere Narben und unser Schmerz werden immer Teil unserer Geschichte sein, aber sie werden niemals ihr Ende sein. Das bedeutet, selbst wenn ihr euch in eurem Schmerz gefangen fühlt, in eurer Vergangenheit gefangen, in eurer eigenen Geschichte gefangen, wie in einem Grab, wisst dies, es gibt keinen Stein, den Gott nicht wegwälzen kann. Ich finde das eine unheimlich tröstliche Perspektive, dass auch an Ostern noch Platz für die Erinnerung an Karfreitag ist, auch für dein und für mein Leben. Für mich in den letzten Jahren habe ich das an manchen Stellen so erleben dürfen, dass die Jahre nicht immer leicht waren, dass Dinge kaputt gegangen sind und sich anders entwickelt haben, als ich es mir eigentlich mal gewünscht hätte. Und ich mich erinnern kann, dass wenn Freunde mich gefragt haben, irgendwie, wie es mir damit geht oder was das auch mit meinem Glauben, mit Gott irgendwie macht oder so ähnlich, dass ich ehrlich sagen konnte, dass ich trotz all dieser Umstände ein Gefühl von Getragensein erlebt habe, das ich mir nicht von mir aus erklären konnte. Und ich weiß, dass das viele von euch erlebt haben oder vielleicht auch jetzt gerade erleben. Dieses Gefühl, dass da etwas ist, was trägt, auch wenn es nicht bedeutet, dass gerade alles gut ist. Das heißt nicht, zu verklären und gut zu heißen, was wir erleben. Aber es bedeutet, mit einer Hoffnung zu leben und zu erfahren, dass all das nicht das letzte Wort haben wird. Auferstehungskraft erleben heißt, dass Gott unser Leiden verwandeln kann in einen Ort, in einen Moment, wo Jesus uns begegnet, vielleicht sogar so tief wie sonst nirgendwo in unserem Leben. Ein letzter Gedanke zum Schluss. Ich habe davon gesprochen, wie diese Auferstehungskraft unseren Blick auf uns selbst verändert, unseren Blick auf unseren Schmerz und unser Leid verändert und drittens, wie das unsere Perspektive auf unsere Welt verändern kann. Paulus schreibt diese Zeilen an eine bestimmte Gemeinde, nämlich die in Philippi. Und jetzt muss man wissen, Philippi war eine bedeutende Stadt im Römischen Reich. 42 vor Christus hatte dort eine ganz wichtige Schlacht stattgefunden und dann ist sie eben irgendwie an Rom gefallen. Diese Stadt war aber eigentlich nicht so richtig auf römischem Territorium. Aber die Römer hatten da so einen Trick. Sie haben die Stadt erhoben in den Rang einer römischen Kolonia. Und eine Kolonia des Römischen Reiches zu sein, hieß, dass diese Stadt Philippi Stadtrecht bekommen hat. Eine römische Stadt war, dass die Bürger und Bürgerinnen das Bürgerrecht bekommen haben, dass das römische Gesetz in dieser Stadt gegolten hat. Dass es quasi wie so römische Erde außerhalb Roms war. So ähnlich vielleicht, wie das ja auch heute in Botschaften ist, dass das im Grunde deutsches Staatsgebiet ist im Ausland. Und Paulus nimmt dieses Bild und sagt, eigentlich ist das genau, was Kirche ist, was Kirche meint. Kirche ist so eine Art Außenposten, eine Kolonia vom Himmelreich. In Vers 20 haben wir das gelesen. Paulus sagt, wir haben jetzt schon Bürgerrecht im Himmel. Und er schreibt das eben an diese Menschen hier in Philippi, die vielleicht auch sehr stolz waren, Bürger dieser Stadt zu sein und römisches Bürgerrecht zu haben. Und er provoziert sie damit vielleicht sogar ein bisschen, sich darauf nicht zu viel einzubilden, weil das, was eigentlich zählt, ist nicht ihr Bürgerrecht dieser römischen Kolonia, sondern sie, die Kirche, sind eigentlich eine Kolonia des Himmels auf der Erde. Eine Art Himmelsaußenposten hier auf dieser Welt, wo sie jetzt schon und wo wir heute schon nach den Spielregeln, nach den Gesetzmäßigkeiten des Himmels anfangen können zu leben. Ich glaube, das Problem ist, dass wir oft das Bild von hier, von unserer Welt eher haben, als wäre das ein großer Wartesaal für den Himmel. Ein Ort, an dem wir darauf warten, weggenommen zu werden, von hier, von der Welt, irgendwo hinweg Richtung Himmel. Und das ist dann das, was oft als christliche Hoffnung verkauft wird. Ich glaube, es ist aber anders. Es ist genau andersherum. Die Bewegung ist genau andersherum. Wir sind hier ein Vorposten für den Himmel auf dieser Welt und keine Evakuierungsgemeinschaft. Wenn wir das Vaterunser gemeinsam beten, dann beten wir wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet, die Hoffnung, die Paulus hier ausdrückt, ist nicht die irgendwann von hier wegzukommen, sondern dass der Himmel irgendwann endgültig hier auf dieser Welt sein wird und diese Erde erneuern und verwandeln wird. Wir haben diese Hoffnung an Ostern, dass die Auferstehungskraft irgendwann nicht mehr nur Jesus lebendig macht und uns verwandeln wird und neu machen wird, sondern diese ganze Welt ergreifen und neu machen und neu gestalten wird. Und Paulus sagt, punktuell und vereinzelt können wir das heute schon erleben und erfahren. Und im besten Fall ist Kirche der Ort, wo wir uns danach ausstrecken und schon anfangen, so zu leben, wie wir glauben, dass es einmal endgültig für alle gültig sein wird, wenn der Himmel auf diese Welt kommt und sie erneuert. Ostern heißt, dass wir heute schon mit dieser Hoffnung leben und anfangen, immer mehr danach zu handeln. Mit einem neuen, inspirierten, motivierten Blick auf unsere Mitmenschen, auf unsere Stadt, auf unsere Welt. Und dass wir uns weigern, die Umstände einfach hinzunehmen und anzunehmen, weil wir wissen, das ist erst der Anfang. Wir sind nur die Vorhut, der Vorposten für den Himmel, der irgendwann diese ganze Welt erfüllen wird. Die Einladung dieses Jahr an Ostern, die ich aussprechen möchte, ist genau das, dass wir uns weiter danach ausstrecken, Gottes Auferstehungskraft zu erfahren. Individuell für uns in unserem Leben, aber eben auch als Kirche uns immer wieder inspirieren lassen von dieser Hoffnungsperspektive, dass Ostern bedeutet, dass der Himmel unter uns anfängt zu wirken. Amen.